Nur einen kurzen Augenblick. Nur gerade so lange, wie man das Augenlid offen halten kann. Wenn sich das Auge schließt, wird alles wieder dunkel. Dann das nächste öffnen, Helligkeit, wenige Momente. Dann schließt sich das Auge wieder, schließt sich immer wieder, nachdem es kurz geöffnet war. Wenige Sekunden Licht und dann wieder Dunkelheit. In den wenigen lichten Sekunden ist nur verschwommen etwas zu erkennen. Ein Stück einer Zimmerwand, ein Fensterrahmen, eine Gardine, die hereinweht. Schon verdunkelt sich das Bild wieder. Hochstückhaftes Erkennen im Licht, immer wieder unterbrochen durch Dunkelheit. So beginnt die Geschichte von Jean-Dominique Bauby, dem Chefredakteur der Elle, als er aus dem Koma erwachte, nachdem er zuvor am 8. Dezember 1995 einen Schlaganfall erlitten hatte. Er ist 43, auf dem Höhepunkt seiner Karriere, wacht auf jeden Morgen den vollen Alltag eines Chefredakteurs vor sich. Automatisch macht er all diese einfachen Bewegungen, die ihm im Rückblick wie ein Wunder erscheinen. Sich rasieren, sich anziehen, eine Tasse Kakao trinken. Als er wenige Wochen später aufwacht, ist er vollständig gelähmt. Das Einzige, was er noch bewegen kann, ist sein linkes Augenlid. Er kann alles hören. Sein Geist ist völlig intakt. Aber er kann nicht sprechen, nicht schlucken oder irgendeines seiner Glieder an seinem Körper bewegen. Eine Art Taucheranzug schließt seinen Körper ein, seinen Körper, in dem er plötzlich eingesperrt ist. Locked-in-Syndrom nennen das die Ärzte. Das heißt, das Schlagen seines linken Augenlides, das Schlagen mit diesem Augenlid ist sein einziges Kommunikationsmittel. Mühsam entwickelt er gemeinsam mit seiner Logopädin ein System, einen Kommunikationscode, um sich mit der Außenwelt zu verständigen, um sich verständlich zu machen. Immer wieder liest sie ihm die Buchstaben des französischen Alphabets vor, und zwar sortiert wie in einer Art Hitparade, in der jeder Buchstabe seinen Platz bekommen hat nach der Häufigkeit seines Vorkommens in der französischen Sprache. Mit einem Blinzeln hält Jean-Dominique Bauby dann seinen Gesprächspartner an, und zwar bei dem Buchstaben, den er sich notieren soll. So geht es Stück für Stück mit den folgenden Buchstaben weiter. Und wenn kein Fehler passiert, erhält man bald ein ganzes Wort und dann mehr oder weniger verständliche Satzteile. 15 Monate, nachdem er aus dem Koma erwachte, beendet Bauby auf diese Weise ein ganzes Buch. Ein Buch, das er ausschließlich mit seinem linken Augenlid diktiert hatte. Es heißt Schmetterling und Taucherglocke und erzählt genau davon, von seinem Leben, von seiner Wahrnehmung nach dem Schlaganfall. Manchmal schaue ich ganz bewusst in die Runde, wenn ich beim Abendmahl in einem Kreis von Menschen um den Altar stehe, sei es hier im Lutherhaus, sei es in einer anderen Gemeinde. Und wenn dann diese Stille eintritt, während Brot und Wein ausgeteilt werden. Manchmal schaue ich mir dann bewusst die Menschen an, die da mit mir um den Altar stehen, und mit denen zusammen ich esse und trinke, mit denen ich Brot und Wein teile, mit denen ich zu einer Gemeinschaft verbunden bin. Und ich freue mich dann immer wieder, wie vielfältig die Menschen sind, die da zusammenkommen als Brüder und Schwestern. Da gibt es Menschen, die machen nach außen scheinbar gar nicht viel her. Da gibt es Menschen, die schaffen es gerade so am Stock, gestützt von anderen bis in den Kreis. Da gibt es Menschen mit der ein oder anderen Angewohnheit, die mich im Alltag sicher aufregen würde. Und nach gängigen Kriterien würde man manchmal meinen, mit dieser Truppe ließe sich kein Blumentopf gewinnen. Aber Gott hat sie dennoch erwählt, jeden Einzelnen und mich dazu. Gott hat sie ausgewählt, denn er wählt nicht nach äußeren Kriterien. Gott wählt nicht nach Können und Vermögen. Als Jesus in Galiläa umhergezogen ist, da hat er sich nicht an die coolen Typen gehalten. Im Gegenteil, er ging zu den Armen, zu den einfachen Leuten, zu den Kranken, zu den Ausgestoßenen. Gottes Kraft ist in den Schwachen mächtig. Genau davon schreibt Paulus. Gott hat seinen Schatz in zerbrechliche Gefäße gelegt. Konkreter müsste man eigentlich übersetzen, Gott hat seinen Schatz in Alltagsgefäße gelegt. Kennt ihr das, wenn sich im Küchenschrank, dort wo die Tassen hinkommen, wenn sich also dort im Küchenschrank über die Jahre ganz unterschiedliche Tassenmodelle ansammeln? Das ein oder andere Einzelstück hat man vielleicht von einem lieben Menschen geschenkt bekommen. Manch eine Tasse hat man als Souvenir mitgebracht von einer Reise oder von einem Camp. Manch eine Tasse ist vielleicht auch übrig geblieben von einem ehemals mehrteiligen Set. Und da stehen sie dann da zusammen im Küchenschrank, kaum eine passt zur anderen. Manche sind schon angeschlagen oder haben einen kleinen Knacks. Und doch, es ist gut, dass sie da stehen, doch sind sie wichtig. Doch haben sie ihren rechten Ort da im Küchenschrank und doch trinkt man immer noch gern aus ihnen. Ich glaube, wenn ich mich beim Abendmahl feiern umblicke, dann ähnelt diese Runde, die ich da sehe, so einem Tassenschrank. Da gibt es oft wenig bis kein Meißner Porzellan, aber das ist auch gut so. Da gibt es hauptsächlich Alltagsgefäße, mich eingeschlossen. Manchmal schon mit einem kleinen Sprung, manchmal schon eine Ecke abgeplatzt, manchmal schon ganz stumpf von den Auswirkungen des Alltags. Aber im Herzen, und darauf kommt es an, im Herzen leuchtet ihr Glaube, im Herzen glänzt Gottes Licht, das sie in sich tragen. Denn was nützt es auch, quasi weiß und rein und ohne Makel, ohne eingeschlossene Luftblasen im Porzellan in der Wohnzimmervitrine zu stehen, aber die meiste Zeit doch leer zu bleiben, wenn man höchstens mal zu einem besonderen Festtag herausgeholt wird. Paulus selbst ist ja das beste Beispiel für so eine Gebrauchstasse, an der das Leben schon deutlich Spuren hinterlassen hat und die dennoch glänzt. Wie ein kurzer Augenaufschlag nach langer Dunkelheit trifft ihn plötzlich der helle Schein Gottes und taucht ihn in gleißendes Licht. Helligkeit nur einen kurzen Augenblick lang, aber so mächtig, dass es ihm den Boden unter den Füßen wegreißt. Paulus heißt damals, bevor er Christ war, noch Saulus und verfolgt die Christen. Er ist gerade auf dem Weg nach Damaskus. Da blendet ihm plötzlich dieses unfassbare Licht. Und mit dem Licht hört er eine Stimme, die sagt, Saulus, was verfolgst du mich? Und er fragt, Herr, wer bist du? Und die Stimme antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird man dir sagen, was du tun sollst. Und Paulus richtet sich auf und macht die Augen auf und sieht nichts. Auf das helle Licht folgt wieder Dunkelheit. Paulus ist blind, zumindest vorerst. Das heißt, von Beginn seiner Karriere als Völkerapostel ist Paulus immer beides zugleich. Er leuchtet und blind. Er ist stark und schwach. Stark im Glauben und schwach von Gestalt, Schmetterling und Taucherglocke. Er breitet die gute Botschaft von Jesus Christus aus wie kein zweiter. Und dennoch wird er ständig in Frage gestellt. Von seinen körperlichen Einschränkungen, die er hat und die trotz Gebet bleiben. Davon, dass er kein guter, kein charismatischer Redner ist. Aber auch von den anderen, die ihm das Leben nicht leicht machen. Wie will einer wie du die gute Botschaft an den Mann bringen? Wie will einer wie du Bote der frohen Botschaft sein? Die muss man doch gut vermarkten, damit sie ankommt. Die wirkt doch erst dann überzeugend, wenn sie von einem Strahlemann verkündigt wird, wenn sie durch schöne, gesunde, gewinnende Menschen vermittelt wird. Eben nicht, denkt Paulus. Eben nicht. Gott sucht keine Superhelden für seinen Gemeindeaufbau, sondern Menschen mit Ecken und Kanten und Brüchen. Sein eigener Körper ist ihm so hinderlich wie eine Taucherglocke auf trockenem Land, gebrechlich, schmächtig, wenig glamourös. Seine Worte sind nicht durch äußere Merkmale als Rede Gottes gekennzeichnet, und mitnichten immer leicht verständlich. Aber sein Glauben ist beweglich wie ein Schmetterling. Er weiß um den großen Schatz, den er in sich trägt, um den Schatz, aus dem seine Kraft kommt. Er weiß, was er schreibt, wenn er schreibt, wir stehen von allen Seiten unter Druck, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind oft ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht im Stich gelassen. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir gehen nicht zugrunde. In dem einen ersten lichten Moment hat Gott ihnen diesen Schatz ins Herz gelegt, den Glauben an Jesus Christus. Da ist ihm ein Licht aufgegangen und seitdem glänzt dieses Licht in ihm. Wie Gott aus dem Nichts Licht geschaffen hat, so hat er Licht gemacht im Herzen des Apostels. Das Augenlid öffnet sich. Jetzt am Donnerstag hat Martin, unser Hausmeister, den Weihnachtsbaum abgeschmückt und rausgeschafft, der die ganze Weihnachts- und Epiphaniaszeit bis jetzt hier hinten im Altarraum in der Ecke stand. Die Kugeln, die daran hingen und glänzten, und die Strohsterne hat er Stück für Stück abgenommen und in die Kisten gepackt, bis nichts mehr am Baum hing. Und die Kisten kamen wieder in den Keller, wo sie bis zum nächsten Weihnachtsfest bleiben. Und der Baum, in handliche Stücke zerlegt, kam vor an die Straße zur Biotonne. Es dauerte nicht lange, da kam das Müllauto und hat die Stücke abgeholt. Was bleibt vom Weihnachtsglanz? Wie sieht es in deinem Leben aus mit Gottes Licht? Wie ist es darum bestellt? Verschwindet Jesus Christus, das Licht der Welt, zusammen mit den Weihnachtskisten irgendwo in der Versenkung, verblasst in der Erinnerung? Oder siehst du es, spürst du es auch jetzt noch? Lebst du aus ihm und von ihm? Gott, der gesagt hat, Licht soll in der Finsternis aufleuchten, der lässt einen hellen Schein in deinem Herzen glänzen, damit dir ein Licht aufgeht. Dieses Licht bleibt, steckt in dir wie ein Schatz, auch wenn es nicht immer sichtbar ist, zumindest nicht mit den Augen. Aber es geht auch nicht um die Augen, es geht um den Inhalt. Es geht darum, ob du in der Glasvitrine im Wohnzimmer einstaubst, oder ob du im Küchenschrank stehst, neben den anderen Tassen, die so unterschiedlich sind, von denen viele schon abgeplatzte Ecken oder Sprünge haben oder einfach nicht mehr in Mode sind. Aber die herausgeholt werden, um mit der Freundin Tee zu trinken und stundenlang zu quatschen, oder um es sich mit einem heißen Kakao an einem kalten Wintertag auf der Couch gemütlich zu machen. Gott vertraut sich, sein Licht, sein Glanz Menschen wie du und ich an. Vertraut sich, sein Licht, seinen Glanz Menschen an, die so unterschiedlich sind wie diese Tassen. Zerbrechlich, schlicht, empfindsam, manchmal ratlos, manchmal bedrückt. Dieses Licht, dieser Glanz macht dich wertvoll. Und es gibt dir eine Orientierung, die weit über dein zerbrechliches Leben hinausweist. Was ist das für ein Licht? Es ist ein Licht, durch das du die Herrlichkeit Gottes siehst, die unter dem liegt, was man oberflächlich wahrnimmt. Manchmal sieht man ja nur die Dunkelheit. Manchmal fühlt man sich ja nur gelähmt. Fühlt sich wie gelähmt, wie gefangen im eigenen Körper, gefangen in dem, was einem der Alltag so zuspült. Und dann, mitten hinein, geht mir ein Licht auf. Weiß ich plötzlich wieder um das Licht, das da in mir glänzt, begreife etwas von Gottes Herrlichkeit, Schmetterling und Taucherglocke. Plötzlich weiß ich wieder, es steckt etwas dahinter, so wie ein quick lebendiger Geist hinter dem Mann Jean-Dominique Bauby steckt, der durch einen Schlaganfall äußerlich zur Statue erstarrt ist. In einer der ersten Zeilen seines Buches schreibt er, es ist ein gewöhnlicher Morgen. Der Taucheranzug wird weniger drückend und der Geist kann wie ein Schmetterling umherflattern. Es gibt so viel zu tun. Man kann davonfliegen in den Raum oder in die Zeit, nach Feuerland oder an den Hof von König Midias. Man kann Luftschlösser bauen, Atlantis entdecken, seine Kinderträume verwirklichen. Und das macht er auch. So entsteht eine aufwühlende Liebeserklärung an das Leben, das eben mehr ist als der äußere Schein, mehr als Karriere und körperliche Unversehrtheit. Es entsteht eine Erzählung, die meine Vorstellung von Bewegung, von Schönheit, die meine Vorstellung von Licht und Dunkelheit auf den Kopf stellt. Sie lässt mich ahnen, dass hinter der schlichten und zerbrechlichen Keramik, die ich oft bin, dass dahinter etwas steckt, das unzerbrechlich ist. Sie lässt mich etwas ahnen von dem hellen Schein Gottes, der selbst durch meine dicke Taucherglocke hindurchdringen kann. Sie lässt mich etwas ahnen von der überschwänglichen Kraft dieses Lichtes. Ein Licht, das von Gott kommt, nicht von mir selbst, damit ich es ausstrahle, mit Worten, mit Händen, mit einem Blinzeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.